Es ist wirklich gut, wieder unter euch zu sein. Die Bibelgemeinde, ihr alle, liegt mir sehr am Herzen und ich möchte, dass ihr das wisst, dass diese Gemeinde wirklich mein Leben geworden ist. Sie ist das Herz und die Seele meines Lebens. Und der Dienst der Gemeinde hier ist nach all den Jahren noch nicht zum Stillstand gekommen. Wir haben als Gemeinde noch viel zu tun und ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst begonnen haben. Und die ganze Energie, die ich in den letzten Jahren aufgebracht habe, 8 Jahre sind es, das war nur ein Vorläufer der Energie sein wird, ja, die ich auch in den kommenden Jahren für den Herrn aufbringen möchte. Ich glaube, dass die Zukunft noch bevorsteht, das ist, wenn der Herr seine Rückkehr verzögert. Sie ist aufregend, voller Freude und Erwartung und wir haben gewaltiges Potenzial und Möglichkeiten, aber ich denke auch, dass wir in unserem Gemeindeleben an einen Punkt gekommen sind, der sehr kritisch für uns ist. Es kann entweder eine große Zukunft für uns geben oder auch nicht. Je nachdem, was wir mit der Gelegenheit machen, die uns zurzeit gegeben ist. Ein Teil der Gemeindegründung ist wirklich total leicht. Es ist, als wäre man in einem Segelboot. Jemand anders liefert den Wind für die Reise und du selbst sitzt nur darin und es geht einfach voran. Das Wachstum der Bibelgemeinde Berlin ist einfach Gottes Werk. Ein wunderbares Werk. Alles, was bisher geschehen ist, war faszinierend und war auch sehr aufregend. Natürlich gab es auch Grundsätze, die wir aus dem Wort Gottes angewendet haben und es gab Schwerpunkte, es gab die Motivation, alles recht zu machen und auch gut zu machen und so weiter. Aber der Herr ließ letztlich diese Gemeinde entstehen und auch heranwachsen. Es waren einfach tolle Anfangsjahre, Jahre voller Begeisterung und so muss es auch weitergehen. Der Bibelvers, der sich in den letzten Jahren meines Dienstes besonders bewahrheitet hat, stammt aus Epheser 3, Vers 20. Und da heißt es, dem aber, der weit über die Maßen zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Dieser Teil hat sich wirklich in meinem Leben bewahrheitet. Ich habe gesehen, wie Gott das getan hat. Einige von euch sind mit Begeisterung in diesen Anfangsjahren dazugekommen. Es herrschte eine große Begeisterung und viele haben alles gegeben. Ihr wart Teil dieses Gemeindegründungsprozesses und des Zusammenwachsens. Aber hört mal gut zu. Jemand stellte einmal sehr richtig fest, dass wenn man die Geschichte in fast jedem Bereich des Gemeindelebens und des Lebens von Gottes Kindern betrachtet, sie einem interessanten Schema folgt. Die erste Generation kämpft, um die Wahrheit zu entdecken und zu etablieren. Und das ist genau das, was wir taten. Die ersten Jahre waren geprägt von der Entdeckung und Etablierung der Wahrheit und von riesiger Begeisterung. Weiter wird gesagt, dass die zweite Generation kämpft, um die Wahrheit zu bewahren und die Wahrheit zu verkündigen. Und auch das stimmt. Und auch wir beginnen so langsam damit, das zu tun, selbst wenn es keinen ganzen Generationswechsel gegeben hat. Und schließlich die dritte Generation, so sagt man, interessiert das alles nicht. Da sie weder den einen noch den anderen Kampf mitgemacht haben, steht für sie nicht wirklich irgendetwas auf dem Spiel. Sie nehmen alles einfach für selbstverständlich hin. Und Leute, wenn ich daran denke, dann macht es mir Angst. Das ist beängstigend. Das Schwierigste, womit man im Dienst zu tun hat, ist Gleichgültigkeit und Apathie. Selbstgefälligkeit. Damit kann man sich selbst nicht auseinandersetzen. Dafür gibt es keine Heilmethode, außer sich so gut wie möglich in der Predigt damit zu befassen. Aber das ist wirklich eine schwierige Sache. Und es ist nicht selten, dass jemand zu mir kommt und mir sagt, oh, wir haben Probleme in der Gemeinde. Ja, das kommt regelmäßig vor übrigens. Wir sind eine Gemeinde, die Probleme hat. Ja, weil wir Leute haben, ja. Leute gleich Probleme, ja. Das ist nun mal so. Wenn es keine Probleme geben, wäre die Gemeinde auch langweilig. Ja. Probleme sind eigentlich gut. Warum? Weil man sie lösen kann. Probleme sind dazu da, dass wir sie lösen können. durch die Anwendung der Wahrheiten des Wortes Gottes können wir Probleme lösen. Das ist das Wunderbare. Es wäre langweilig, in einer Gemeinde zu sein, wo es keine Probleme gibt. Da könnten wir das Wort Gottes nicht anwenden. Und darin besteht die Freude des Dienstes. Wer könnte schon eine Gemeinde ohne Probleme ertragen? Wenn ihr eine Gemeinde ohne Probleme sucht und findet, dann bitte geht nicht dorthin. Ihr würdet sie nur ruinieren. Im Prinzip ist es wirklich großartig, diese Probleme zu haben. Denn Probleme können durch die Anwendung göttlicher Wahrheit gelöst werden. Und deshalb sind Probleme eigentlich recht aufregend. Aber wenn ein Mensch selbstgefällig ist, wenn er gleichgültig ist oder Apathie besitzt, dann ist das wirklich herzzerreißend. Wenn man bedenkt, dass wir eine Generation von Menschen hervorbringen könnten, die niemals an diesem Kampf beteiligt waren und alles nur als so selbstverständlich hinnehmen, die einfach nur hier hineinspazieren und sich hier hinsetzen und quasi am Rand sitzen und sagen, nun, es ist alles hier, Leute, wir nehmen es einfach alles als selbstverständlich hin. Es wird immer hier sein. Und da sie nicht wissen, um welchen Preis all das errungen wurde, wissen sie nicht einmal, wie süß der Sieg war. Sie wissen nicht einmal, was es bedeutet, den ganzen Kampf durchlebt zu haben. Leute, wir haben nur ein einziges Leben hier. Und aus meiner Perspektive hat Gott mir die großartigste und die wunderbarste und aufregendste Möglichkeit gegeben, dieses eine Leben zu nutzen. Er hat mich hierher geführt und glaubt mir, er hat mich wirklich zurück nach Deutschland geführt. Ich wollte nicht zurück nach Deutschland. Gott hat mich hierher geführt und dass ich hier diese aufregenden Zeiten erleben durfte, war Gottes Führung. Aber ganz offen gesagt, ich fürchte mich davor, dass die Leute, die nicht Teil des Prozesses der Gemeindegründung und des Kampfes und der Entdeckung und Etablierung waren, um all das hier zu bekommen, einfach hierher kommen und nicht in der Lage sein werden, zu würdigen, was Gott hier getan hat. Und das erinnert uns an einen Abschnitt in 5. Mose Kapitel 6. Und ich bitte euch, dass ihr diesen Abschnitt einmal aufschlagt. 5. Mose Kapitel 6. Dort finden wir eine gute Illustration, einen Abschnitt, der für uns als Beispiel und Belehrung geschrieben wurde. Quasi dieselbe Sache. Gott in seiner wunderbaren Güte erwählte sein Volk Israel, er führte sie barmherzig aus der Knechtschaft, brachte sie in das gelobte Land und überschüttete sie mit göttlicher Güte und Segen. Und dann sagt er in 5. Mose 6, Vers 3, so höre nun Israel und achte darauf, sie, das sind die Gebote und Satzungen, zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Er sagt, ihr solltet die Gebote besser einhalten, ihr solltet besser eurem Glauben treu sein. Und Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und als erstes sagt Gott, hey, passt gut auf. Wenn ihr euch an euren Glauben haltet, müsst ihr Gott mit eurem Herz, eurer Seele und eurer Kraft lieben. Liebt Gott. Liebt Gott mehr als euer neues Auto, euer neues Haus, euer neuen Computer, sogar euren Partner, euer Geld, alles, was ihr habt, irgendetwas, irgendein Ort. Liebt ihn mehr. Bernhard von Clairvaux schreibt in einem Buch über seine Liebe zu Gott, meine Seele strebt nach drei großen Dingen. Gott zu gedenken, über Gott nachzudenken und Gott zu lieben. Und ich frage mich, was würde wohl dabei herauskommen, wenn man uns bitten würde, die drei größten Wünsche unserer Seelen aufzufüllen? Ist es, Gott in allen Dingen zu gedenken, jederzeit über Gott nachzudenken und Gott zu lieben? Nun, Gott sagt, dass es im Innern beginnt. Und dann sagt er, ich bringe euch in ein Land mit Milch und Honig, ich bringe euch an den besten Ort des Segens und ihr müsst euer Bekenntnis dazu, Gott zu lieben, in eurem Inneren verankern. Und dann geht es nach außen in Vers 6, schaut einmal Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Nicht nur in unserem Herzen sollen wir sie tragen, sondern wir sollen sie nach außen bringen und über unsere Lippen bringen. Lehrt sie eure Kinder, rede davon, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf deinem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Nun, wie sehen unsere Gespräche aus? Sprecht über Gottesfürchtigkeit, sprecht ihr über Gott, sprecht ihr über Christus, sprecht ihr über den Heiligen Geist, sprecht ihr über die Bibel, über Tugendhaftigkeit, sprecht ihr über Dinge, die gut und ehrbar und rein und liebenswert sind? Worauf konzentrieren sich unsere Gespräche? Seht ihr, wenn wir uns an diesen Dingen festhalten wollen, müssen wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wir müssen ständig darüber reden, damit das unseren Verstand anregt und wir müssen damit stets konfrontiert sein, weil das der einzige Weg ist, um den Angriff der Gottlosigkeit zu widerstehen, dem wir in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Und es gab wirklich eine Zeit, als die Gesellschaft nicht mit all diesem Schrott uns bombardierte. Man ging einfach nach Hause und wisst ihr, was man da tat? Man redete miteinander, weil die Leute dort noch lebten. Heute sind die Leute nicht mal mehr zu Hause. Heutzutage redet die ganze Welt zu uns und verkauft uns gottlose Philosophien von jedem möglichen Blickwinkel. Und wir schaffen es kaum von einem Sonntag zum nächsten Sonntag, ohne uns im Hinblick auf unsere eigene geistliche Hingabe in Ungnade zu fallen. Und wir sollten all in diese Dinge eintauchen, bis wir einen reinen Verstand kultivieren. Wir müssen ständig über diese guten Dinge reden. Nun, ist es das, worüber ihr redet? Ist das Gegenstand eurer Gespräche? Es ist sicherlich in Ordnung, gelegentlich mal über die Fußball-Bundesliga zu sprechen, dass Bayern verloren hat. Das ist sicherlich eine Sensation. Aber wisst ihr was? Das ist nicht das Thema. Wir müssen uns um wesentlich wichtigere Dinge kümmern. Schaut einmal in Vers 8. Gott sagt, dass wir uns Gedächtnisstützen machen sollen. Da heißt es, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Mit anderen Worten sagt er, stupst eure Gedächtnis durch Symbole und Schilder an. Und ich glaube, dass wir in unseren christlichen Haushalten und in unseren Büros, wo immer wir uns auch aufhalten, erinnert werden müssen, worüber wir uns nachdenken sollten. Wir müssen erinnert werden. Und ich bin froh, wenn ich in einige eurer Häuser komme, sehe ich solche Schilder. Das ist wunderbar. All diese Dinge waren nur Methoden, um die Israeliten auch daran zu erinnern. Sie an die Dinge zu erinnern, zu denen sie sich bekennen sollten. Und wir müssen diese Dinge ebenfalls um uns herum haben, um uns an das zu erinnern, was wir vergessen. Es beginnt also mit dem Herzen. Und kommt aus dem Mund und sollte durch Zeichen und Symbole in unseren Köpfen wachgerüttelt werden. Und vielleicht fragt ihr euch, warum all das? Und die Antwort ist in den Versen 10 bis 12. Da heißt es, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Leute, wir neigen dazu, die Ergebnisse als selbstverständlich hinzunehmen, wenn man nicht am Prozess beteiligt war. Und ich fürchte, dass einige von uns sogar, die wir Teil dieses Prozesses sind, jenen Prozess vergessen könnten, die Hand Gottes vergessen könnten, wie wir Gott in Aktion gesehen haben. Es kommen neue Leute zu uns und ihr wisst nicht einmal, Leute, welchen Preis wir bisher zahlen mussten. Ihr versteht nicht, wie viel Zeit und Talent und Mühen und Geld. Leute, es sind Hunderttausende investiert worden, allein in diese Gemeinde. Das wissen viele von euch gar nicht. Leute haben geopfert dafür, damit diese Gemeinde ins Leben gerufen worden ist. Manch einer spaziert einfach zu uns herein und es ist bereits alles da. Wunderbar. Nichts dagegen. Bitte kommt, ja? Bitte kommt. Wenn ihr uns hört hier, selbst im Radio, bitte kommt. Es wird alles gut gemacht. Es wird richtig gemacht. Aber dann passiert Folgendes. Kleine Dinge gehen schief und jemand wird dadurch gereizt oder er oder sie versteht nicht, wo der wahre Kampf wirklich stattfindet. Diese Leute verstehen den wahren Kampf und die zentrale Probleme nicht und deshalb streiten sie wegen irgendwelcher restlichen kleinen Dinge. Und manchmal erzählt mir jemand Dinge, kleine, unwesentliche Dinge und innerlich denke ich, wen interessiert das? Das ist so unwichtig. Es ist so unwichtig. Was wirklich wichtig ist, ist Folgendes, Punkt, 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 ja. Aber manchmal kommt man mit Problemen und ich höre mir das gerne an, bitte kommt, sagt mir trotzdem eure Probleme, ja. Leute, wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Warum sollten wir uns mit unwesentlichen Dingen abgeben, ja? Warum? Wendet euch dem Reich Jesu zu. Leider verbringt mancher sein ganzes Leben damit, sich mit Banalitäten und pingeligen kleinen Dingen zu vertrödeln. Diese Leute verstehen nicht, worum es geht. Aus der Apathie entwickelt sich Kritik und es ist so schnell geschehen, an einen Punkt zu kommen, wo man alles als selbstverständlich hinnimmt und allem gegenüber gleichgültig wird und dann damit beginnt zu kritisieren. Alle Unvollkommenheiten, die ihr sehen könnt, werden aufgeblasen und noch größer gemacht. Es ist wie der Mensch, der auf eine wunderbare Wiese gehen könnte und dort immer nur den Kuhfladen findet. Nun, das ist eine Perspektive, Leute, die ihr nicht haben sollt. Und ich weiß, dass Gott uns wirklich wunderbare Leute gegeben hat. Und wir sind eine sehr, sehr gesegnete Gemeinde. Preist den Herrn dafür. Aber ich weiß auch, dass es immer wieder solche unter uns geben wird. Das ist nur bei Gemeinde, die nur in die Gemeinde kommen, wenn es ihnen passt. Dass einige von euch nur kommen, wenn es euch gelegen erscheint. Und wenn es euch nicht gelegen käme, dann würdet ihr einfach auch nicht kommen. Und ihr betrachtet die Gemeinde wie alles andere in eurem Leben. Und wenn sie eines eurer Bedürfnisse befriedigt, dann geht ihr halt in die Gemeinde. Und wenn ihr denkt, dass irgendwas anderes eure Bedürfnisse befriedigt, dann geht ihr dahin. Wenn ihr denkt, es sei besser für euch, dann geht ihr einfach. Wenn es in Ordnung ist, in die Gemeinde zu gehen, dann geht ihr. Man kommt und geht, wie es einem passt. Diejenigen, die das tun, sehen nicht wirklich die Notwendigkeit, sich zu verpflichten. So viele Predigten könnten wir ja gar nicht verarbeiten, hört man dann. Nun, wenn das dein Denken ist, solltest du mindestens 10 Predigten in dieser Woche hören, um aus deiner Selbstgefälligkeit herauszukommen. Es ist wie einst jemand sagte, die Menschen denken, der Prediger sei der Schauspieler und es sei ihre Rolle, ihn zu kritisieren. Sie wissen jedoch nicht, dass sie die Schauspieler sind und er der Souffleur hinter der Bühne, der sie an ihren vergessenen Text erinnert. So ist es. Es ist also leicht für uns, an diesen Punkt zu gelangen. Wir leben in einer Welt, der in alles zu unseren Gunsten ist. Macht euer Ding. Bekommt euren Willen. Alles fällt euch zu. Selbst unsere sogenannten christliche Welt bringt diese Art von Gefühl hervor. Und so betrachtet ihr dann auch die Gemeinde. Und wenn sie etwas zu bieten hat, oh, dann taucht ihr dort auf. Ihr versteht nicht, was es bedeutet, die Hirten der Gemeinde treu zu unterstützen, wenn sie dort vorne stehen und zu euch sprechen. Es ist euch egal, was der Pastor sagt. Nun, das ist die Art von Einstellung, die in einer Gemeinde zur Selbstgefälligkeit führt. Und das ist etwas, was einem großartigen Dienst ein Ende bereiten kann. Genau an diesem Punkt befand sich die Gemeinde in Ephesus. Leute, die Gemeinde in Ephesus hatte ihre erste Liebe verlassen. Und sie mussten wachgerüttelt werden, um sich in Erinnerung zu rufen, wie die Dinge einst waren. Und ich frage euch, habt ihr vergessen, wie es war? Leute, eine Gemeinde zu bauen ist einfach. Das Schwierige ist, sich des großen Problems anzunehmen. Das Schwierige ist, eine Sache in den Griff zu bekommen, Menschen davor zu bewahren, selbstgefällig und gleichgültig zu werden. Alles als selbstverständlich hinzunehmen. Leute, die Lehre bei uns ist wirklich gut und das ist kein Eigenlob. Das ist einfach das Wort Gottes. Unsere Musik ist fantastisch und wir nehmen das manchmal als selbstverständlich hin. Einige von uns arbeiten hart, sich um unsere Kinder zu kümmern und unsere Kleinen zu lehren. Und es ist leicht für uns, all die Dinge, die sie tun, einfach als selbstverständlich hinzunehmen. Und wir beten nicht einmal so, wie wir es sollten. Ich meine, betet ihr regelmäßig für eure Hirten? Nun, einige sagen mir das immer wieder, ich bete für dich. Und das ist wirklich eine Ermutigung für mich und auch für Pascal, das weiß ich. Wir halten wirklich an solchen Aussagen fest. Es bedeutet uns sehr viel. Aber oftmals verstehen Leute nicht, in welchem Krieg wir eigentlich stehen. Die Predigten, die wir hier bringen, die fallen nicht vom Himmel. Und wir haben auch nicht nur am Sonntag Dienst, sondern die Woche ist voll mit Termin. Vielleicht seid ihr geneigt und gebt der Predigt eine Note zwischen 1 und 10. Und gelegentlich ist eine Predigt gut genug und ihr seid motiviert, für eine weitere zu kommen. Auf der Suche nach einer weiteren guten Predigt. Und ich kann das verstehen. Aber betet ihr auch dafür? Wie sieht es mit dem Gebet für andere aus? Betet ihr auch für diejenigen, die sonst noch hier lehren und predigen, leiten und dienen? Ich denke dabei an Daniel oder an Sam oder an unsere Diakone oder unseren Praktikanten. Betet ihr dafür? Ich meine, manche Leute sind schnell mit der Kritik und nicht so schnell, wenn es ums Beten geht. Auch als Leiter müssen wir uns diese Frage stellen, beten wir für unsere Herde? Oder nehmen wir es einfach an, dass Gott alles automatisch machen wird? Wir müssen uns diese Frage auch stellen. Seht ihr, ihr versteht möglicherweise den Kampf nicht. Ihr versteht den Krieg nicht. Ihr seht nur das Ergebnis und das sieht alles so einfach aus. Und ihr versteht nicht die Tränen und die Mühen derer, die hart arbeiten. Ihr versteht nicht, wie wir, die wir Leiter sind, manchmal einfach zusammenkommen müssen, um einander zu stützen, weil Dinge sehr schmerzlich und sehr schwierig sind und werden. Leute, ich möchte euch heute nur daran erinnern, dass wir eure Hilfe dabei brauchen. Wir brauchen euer uneingeschränktes Engagement. Wir brauchen eure Gebete, wir brauchen eure Gaben, euren uneingeschränkte Hingabe im Dienst. Leute, deshalb sind viele Pastoren haben sie Schiffbruch erlitten, sind versucht worden und legen gar ihren Dienst vollkommen nieder, weil sie sagen, ich will nicht mehr, ich gebe mich damit nicht mehr ab. Nun, weil es so verbreitet ist, wollen wir uns daran erinnern, die guten Dinge, die Gott uns gegeben hat, nicht als selbstverständlich hinnehmen. Ich möchte nicht, dass ihr das auch tut, dass ihr Dinge als selbstverständlich annehmt. Ich möchte nicht, dass ihr alle Dinge, die ihr vorfindet, als selbstverständlich annehmt. Ich möchte nicht, dass ihr den Herrn vergesst. Ich möchte, dass ihr den Herrn weiterhin fürchtet. Betrachtet mit mir einmal 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1. Und dort Vers 12, ich werde euch genau sagen, wo ich in den Worten von Petrus bin. 2. Petrus 1, Vers 12 heißt es, darum, sagt Petrus, als er an die Gläubigen schreibt, will ich es nicht versäumen. Die ersten Worte kann ich gut verstehen. Wir halten eine Chance von Gott und wollen sie nicht vermasseln. Wir wollen diese eine Chance nicht vermasseln. Es ist eine große heilige Berufung, eine große Berufung, ein großes Privileg, für das wir rechenschaftspflichtig sind und verantwortlich sind. Aber er sagt, ich will es in meiner Berufung nicht versäumen, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Leute, und ich stehe hier heute und tue genau dasselbe. Ich werde nichts Neues sagen. Ich werde einige Dinge sagen, die alt sind. Und die ihr nicht vergessen dürft. Er sagt, ich will euch stets an diese Dinge erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich weiß, dass ihr sie kennt. Ihr müsst nur daran erinnert werden. Ihr braucht nur etwas, um sie wieder euch in Erinnerung zu rufen. Ich werde aber fortfahren, das zu tun, solange ich in diesem Leib bin, damit, wenn ich diesen Leib, diesen irdischen Leib, Vers 14 und 15, verlasse, ihr euch diese Dinge jederzeit in Erinnerung rufen könnt. Es liegt eine gewisse Tugend darin, ständig über dieselben Grundlagen zu reden, die nicht vergessen werden dürfen. Und das möchte ich gerne machen. Einfach mein Herz über diese Dinge heute Morgen ausschütten. Die Gemeinde des Herrn Jesu hier in Hohenschönhausen funktioniert. Sie funktioniert. Ihr seht einen funktionierenden Dienst. Aber was ihr verstehen müsst, sind die Dinge hinter den Kulissen, die ihr nicht sehen könnt. Deshalb möchte ich gerne eine Analogie des Apostel Paulus verwenden. Die Analogie eines Leibes. Und wir nennen diese ganze Predigtserie deshalb die Anatomie der Gemeinde. Und ich glaube, dass der Leib in vier Merkmalen gesehen werden kann. Und das ist natürlich nicht klinisch zu verstehen, sondern dient nur zum Verständnis unserer Analogie. Vier Merkmale, vier Bestandteile. Das sind die Knochen oder besser das Skelett, die inneren Organe, die Muskeln und das Fleisch. Und eine Gemeinde muss sich auf diese Weise begreifen und sich so verstehen. Es muss ein Grundgerüst geben, und das ist das Skelett. Es muss innere Organe geben, die ich als den Durchfluss bestimmter Einstellung bezeichnen möchte. Und dann muss es Muskeln geben, das sind die Funktionen, die wir ausführen und die in der Form unseres Dienstes umgesetzt werden. Aber die Form als solches ist nicht genug. Ihr könnt die Form nicht ohne den Rest reproduzieren. Sie wird nicht leben. Sie wird nicht aufrecht stehen. Sie wird nicht funktionieren. Deshalb möchte ich, wenn möglich, zurückgehen und da beginnen, wo wir am Anfang begonnen haben, nämlich was Christus von unserer Gemeinde erwartet. Das haben wir all die Jahre gelehrt. Das ist der Zustand, wo wir engagiert sind, wo wir von Anfang an engagiert waren und noch immer engagiert sind. Und die Zukunft weitaus großartiger ist als die Gegenwart, wenn wir uns als Gemeinde zusammenreißen. Leute, wenn wir uns umschauen, dann stellen wir fest, es sitzen schon ein paar mehr Leute hier als zu Beginn der Gemeindegründungszeit bei Greens im Wohnzimmer mit drei Familien. Ja, manchmal sitzen hier schon ein paar mehr Leute. Aber wisst ihr was? Wir haben 250.000 Menschen in unserem Bezirk allein. Und an jedem beliebigen Sonntag sind höchstens 200 von ihnen in einer Gemeinde, wo sie die Wahrheit hören können. Sind also noch viele für uns übrig, oder? Vielleicht 249.800. Nun, wir können eine verzerrte Perspektive bekommen, wenn wir denken, es sei alles bereits getan. Leute, es gibt noch so viel zu tun. Nur weil wir denken, Mensch, unsere Gemeinde hat vielleicht schon den Durchschnittsbesuch einer deutschen Gemeinde erreicht. Leute, es gibt viel mehr zu tun. Wir haben Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die haben nicht mal einen Fuß in unser Gebäude gesetzt. Wir wollen tun, was wir in Zukunft tun müssen, weil Gott uns die Grundlage gegeben hat. Wir wollen nicht sagen, hey, die Grundlage ist toll, hey, ist alles toll gelegt, hier, hören wir jetzt auf. Nein, wir müssen weitermachen. Wir wollen fortfahren und das Haus zu Ende stellen. Nun lass uns zu dieser vertrauten Metapher von Paulus gehen und sie aus ihrem biblischen Vorbild entleihen, sie gewissermaßen herausnehmen. Ich möchte als erstes über das Skelett sprechen. Ja, das Skelett. Und das ist alles, worüber ich heute Morgen rede, nur das Skelett. Damit der Leib funktioniert, benötigt es ein Skelett. Der Leib muss eine Struktur haben, er muss eine Form haben und es ist das Skelett, das dem Leib diese grundlegende Struktur und Form verleiht. Und ich glaube, dass es bestimmte formgebende Wahrheiten gibt, zu denen wir uns bekennen müssen. Sie sind unverzichtbar und sie sind unverhandelbar, sie sind unveränderlich und sie sind gleichbleibend. Das sind Dinge, bei denen wir in keiner Weise, in irgendeiner Weise Kompromisse machen können. Das sind die Grundstrukturen. Eine biblische Gemeinde muss sich zu diesen Dingen bekennen. Wenn ich das sage, meine ich, meine Lieben, uns, euch. Ihr seid die Gemeinde. Ich spreche nicht von irgendeiner fiktiven Gemeinde, von irgendeiner fiktiven Gruppe. Ihr seid die Leute. Ihr müsst euch dazu bekennen. Ich rede über euch und über mich. Ich möchte euch zuerst die Dinge nennen, die ich für das Skelett, für nicht verhandelbar halte. Erstens, eine hohe Sicht Gottes. Eine hohe Sicht Gottes. Und wir haben das von Anfang an hier in dieser Gemeinde gelehrt und ich vertraue eurem Gedächtnis für einige dieser Dinge. Ich werde nicht alles wiederholen. Es ist absolut unverzichtbar, dass die Gemeinde sich als eine Institution zur Verherrlichung Gottes sieht. Versteht ihr das? Da reden wir ständig drüber, oder? Das ist so grundlegend, dass es scheint, man müsste es sich nicht einmal mehr sagen. Aber ich glaube, die Gemeinde im Allgemeinen ist in unserem Land von diesem Niveau herabgesunken und eine Gemeinde geworden, die dazu dient, Menschen zu helfen. Und die Gemeinde denkt, ihr Ziel bestünde darin, Menschen zu helfen, dass sie sich besser fühlen, psychologische Spiele mit ihnen zu spielen, ihre Ehe zu retten, ihnen Placebos zu geben. Indem man eine Ehe zum Beispiel dadurch retten soll, dass man ein schwarzes Negligé anzieht und sich eine Rose durch die Zähne steckt, unter den Esstisch kriecht und dem Mann zublinzelt. Derartiges Zeug wird angeboten. Leute, wenn eure Ehe schlecht ist, könnt ihr das tun und eure Ehe wird immer noch schlecht sein, weil es gewisse biblische Grundlagen und Beziehungen zu Gott gibt, die zwischen Menschen erforderlich sind, wenn sie eine richtige Beziehung zueinander haben wollen. Derartige Placebos sind nicht die Lösung, aber wir haben die Gemeinde von einem Leib oder einem Organismus, dessen Ziel es ist, Gott zu verherrlichen und zu erkennen, zu einer Organisation reduziert, deren Ziel darin besteht, dass die Menschen sich besser fühlen. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr euch besser fühlt. Wenn ihr Gott richtig kennt, findet ihr letztendlich zu euch und es wird euch auch viel besser gehen. Die Antwort auf alles im Leben lautet, Gott zu erkennen. Unser Gott ist der Anfang aller Weisheit und wenn ihr eine richtige Beziehung zu Gott habt und Gott ernst nehmt, dann fügen alle anderen Dinge sich zusammen. Das bedeutet nicht, dass uns die Bedürfnisse von Menschen völlig egal sind. Auch wir kümmern uns darum. Sie liegen uns am Herzen, ebenso wie sie Gott und Christus am Herzen liegen. Aber das soll bedeuten, es gibt ein Gleichgewicht. Und alles beginnt mit einer hohen Sicht Gottes. Wir müssen Gott ernst nehmen. Manchmal wünsche ich mir, Gott würde irgendwie auf irgendeine dramatische Art und Weise in die Gemeinde eingreifen. Ich meine, dass Gott uns auf irgendeine dramatische Illustration gibt, damit wir verstehen, dass Gott ernst genommen werden muss. Wenn jemand stirbt oder etwas geschieht, sagen wir, oh, wie konnte Gott das zulassen? Hört mir mal zu, Freunde. Das ist nicht die richtige Frage. Die Frage sollte vielmehr lauten, warum sind wir überhaupt noch am Leben? Ein heiliger Gott hätte uns schon lange vernichten sollen. Das ist der Punkt. Und Gottes Güte ist kein Grund für euch und auch nicht für mich, selbstgefällig und gleichgültig zu sein. Wir müssen Gott ernst nehmen. Es ist eine Tragödie, Prediger zu sehen, die Gott von einem Thron herabziehen und ihn in eine Art Diener der Menschen verwandeln, der alles tun muss, was sie von ihm verlangen. Leute, wir leben in einem respektlosen Zeitalter. Es ist respektlos. Diese Generation weiß nicht, wie man anbetet. Selbst das, was sie Anbetung nennt, bedeutet in vielen Fällen einfach das Herbeiführen von einem angenehmen, warmen Gefühl. Ja? Und sie denken, das sei Anbetung. Leute, dieses Zeitalter weiß wenig über Gott. Wir haben zu viele Marthas und zu wenige Marias. Wir sind ständig damit beschäftigt zu dienen und wissen nicht, was es bedeutet, niederzuknien und die Füße Jesu zu waschen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, vor Gottes Wort zu erzittern. Wir wissen nicht, was es bedeutet, eine furchteinflößende Begegnung mit einem unendlich heiligen Gott zu haben, die uns zerbrochen zurücklässt angesichts unserer eigenen Sündhaftigkeit. So dass er uns benutzen kann, um ihn zu verherrlichen. Na, wir wollen uns einfach gut fühlen. Wir wollen unterhalten werden. Wir wollen alles bekommen, was wir brauchen, all unsere Probleme gelöst bekommen. Und man verkauft uns einen Sack religiöser Psychologie, der die Gemeinde genannt wird. Das ist Gemeinde letztlich geworden. Ein Sack religiöser Psychologie. Und noch mehr. Wisst ihr was? 90% aller Bücher könntet ihr nehmen und heute im Meer versenken. Und wisst ihr was? Das wäre kein großer Schaden. Denn die meisten Bücher sind nur ein Haufen von Placebos. Und die Probleme, welche sie nicht lösen können, nehmen sie nur oberflächlich in Angriff. Wir haben Unmengen von Hilfsmitteln und Büchern. Und doch wird das Problem offensichtlich nicht behoben. Leute, es geht nicht darum, noch mehr Material zu produzieren. Es geht darum, dass die Menschen trotz allem, was Gott gesagt hat, Gott nicht ernst nehmen. Deshalb wandeln sie nicht gemäß seinen Gesetzen und geraten in die Schwierigkeiten, in denen sie heute stecken. Wir fahren also fort und wir werden Gott erheben. Wisst ihr, Jakobus sagt das. Er sagt in Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Was könnte es Besseres geben? Ein Leben in seiner Nähe. Würde euch das gefallen? Kein Problem. Ihr naht euch zu Gott. Er naht sich zu euch. Ja, aber wenn wir in Gottes Nähe kommen, dann werden wir so nervös. Das stimmt. Deshalb steht im nächsten Satzteil, reinigt eure Hände, ihr Sünder. Je näher ihr Gott kommt, umso mehr seht ihr eure Sünde und fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und so weiter. Und wenn ihr komplett gedemütigt seid, so lesen wir, so wird er euch erhöhen. Aber lass mich das mit Nachdruck sagen. Wir werden Gott ernst nehmen. Und wir glauben, dass Gott erhaben sein und erhöht werden muss. Und wir werden keine auf Menschen fokussierte Gemeinde werden. Selbst wenn unsere Gemeinde leer wird. Selbst wenn Leute aus der Tür wieder rausgehen. Wir bleiben dabei, uns auf Gott zu konzentrieren. Wir wollen jedem in der Liebe Christi, in der Liebe Gottes die Hand reichen. Aber Gott wird immer der Mittelpunkt bleiben. Mittelpunkt unserer Anbetung, unseres Lebens. Wir betrachten die Bibel deshalb nicht als etwas, wo wir nur kurze Formeln finden, um unsere Probleme zu lösen. Wir betrachten die Bibel als ein Buch, in der sich Gott offenbart. Wir lernen Gott kennen. Zweitens gibt es noch etwas, was nicht verhandelbar ist und sich direkt aus dem ersten ergibt, nämlich die absolute Autorität der Schrift. Die absolute Autorität der Schrift. Wir werden in diesem Punkt keinen Kompromiss eingehen. Wir wissen, dass die Bibel ständig unter Beschuss ist und sich sogar evangelikale Gemeinden von ihrer göttlichen Inspiration abgewandt haben. Das ist traurig. Frauen werden ordiniert, Homosexuelle werden in den Dienst berufen und Sünde wird als Krankheit definiert. Oh, ihr könnt diese Dinge alle vertreten. Wenn ihr diese Ansichten vertreten wollt, müsst ihr lediglich die Bibel eliminieren. Und genau das wird in Gemeinden und an den Universitäten und Hochschulen unseres Landes getan. Sehr zweckdienlich. Aber wenn ihr ein Dozent an einer theologischen Fachschule seid, erscheint es mir ein wenig inkonsequent, junge Männer für den Dienst im Wort Gottes auszubilden, während ihr es gleichzeitig verleugnet. Aber so sind die Dinge bei uns in unserem Land. Das ist ein frontaler Angriff. Und es gibt Charismatiker, die Bibel angreifen, indem sie all ihre Visionen und Offenbarungen und all diese anderen Dinge zur Bibel hinzufügen. Jesus sagt mir dies und Jesus sagt mir das, ja. Und Gott spricht mit ihnen und das und jenes und all dies wird hinzugefügt. Und sie haben all dieses neue Material, das sich anhäuft. Und so haben sie unterschwellig die Bibel eliminiert, weil sie nicht die einzige Autorität ist. Hört mir zu. Wir werden Gottes heiliges Wort als absolute Autorität hochhalten. Die Bibel ist und bleibt immer unter Beschuss. Die schlimmsten Angriffe kommen von Leuten, die sagen, sie glauben, aber nicht wissen, was sie lehrt. Stimmt das nicht? Das sind die schlimmsten Angriffe. Ich meine, denkt nur mal an die religiöse Gruppe in unserer Treffpunktnachbarschaft. Katastrophal. Das ist das Unterschwelligste, was es gibt. Aber es gibt Menschen in Deutschland, die sagen, oh, ich glaube an die Bibel von Anfang bis Ende, aber sie wissen nicht, was sie sagt.
Punkt aus.
Sie glauben einfach an das, was sie nicht kennen und wissen. Und das ist der Gipfel aller Dinge. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Hört mir zu, das ist der Grund, warum ich ein Auslegungsprediger bin. Wenn wir von jedem Wort genährt werden, das aus dem Mund Gottes kommt, dann sollten wir jedes Wort studieren. Und ich glaube, dass das beim Predigen in unseren Gemeinden in Deutschland ist verloren gegangen. Heutzutage ist das Predigen vieles, aber nicht die Lehre von Gottes Wort. Und wir müssen dahin zurückkommen. Und wir werden genau da bleiben, wo wir sind. Wir müssen lehren. Wir müssen jedes Wort lehren. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann ist es euer Problem. Wir werden weitermachen. Ach Dieter, wir brauchen dich nicht noch mehr predigen. Wir haben doch lieber Gemeinschaft. Leute, ich habe das schon gesagt. Können wir nicht einen Volleyballplatz hinterm Haus aufbauen? Hey, das ist toll. Ich hoffe, ihr findet Gemeinschaft. Wir werden jedoch fortfahren, euch das Wort zu geben, euch mit dem Wort zu nähren, weil wir wissen, wodurch ihr wächst. Gemeinschaft ist wichtig. All das ist wichtig. Aber es ist kein Ersatz für das Wort Gottes. Und wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, die beste und die reinste und die schönste Gemeinschaft ist die Gemeinschaft um die Schrift herum. Die Gemeinschaft im Wort. Die absolute Priorität von Gottes Wort. Das ist es, wo mein Herz ist. Und ich hoffe, dass auch euer Herz dort ist und sein wird. Oh, nun ja, wir wissen doch schon so viel. Wir sind doch schon so belehrt worden. Ist es nicht langsam genug? Hört mir mal zu. Eine solche Aussage zeugt von dem schlimmsten Hochmut. Wisst ihr was? Es gibt immer noch was zu lernen. Ich bin erstaunt, was ich aus dem Wort alles herausziehen kann. Ich höre nicht auf zu lernen. Es hört nie auf. Für mich tut es das nicht und für euch bestimmt auch nicht. Jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, ist wichtig. Es ist nicht verhandelbar. Der dritte Aspekt, der zum Skelett gehört, ergibt sich wiederum aus dem zweiten. Und das ist solide Lehre. Ihr beginnt mit einer hohen Sicht Gottes. Und wenn ihr euch zu Gott bekennt, müsst ihr euch an seine Offenbarung, sein Wort halten. Wenn ihr euch zu seinem Wort bekennt, müsst ihr euch daran halten, egal was es lehrt. Und das ist die biblische Lehre. Fundierte, solide Lehre. Wisst ihr, unter Christen herrscht eine solche Unklarheit über biblische Lehre. Leute haben äußerst vage, verschwommene Vorstellungen von dem, was in der Bibel steht. Deshalb gibt es auch weitgehend immer nur Mini-Predigten für Mini-Christen. Ja, und wenn du mal eine Stunde predigst, denken die, du bist völlig ausgerastet. Ja, du kommst in der Gemeinde 15 Minuten, mehr darfst du nicht mehr predigen heutzutage. Nette, hilfreiche, kleine Dinge. Ich weiß nicht, welchen ultimativen Zweck sie erfüllen, aber sie sind halt nett. Und manchmal sind sie auch interessant. Ja, und manchmal fühlt man sich auch durch immer emotional und wohlig ums Herz. Oh, man fühlt sich auch traurig oder man hat sogar Tatendrang. Aber wisst ihr was? Es gibt keine solide Lehre. Mit anderen Worten, es gibt kaum jemanden, der lautstark die Wahrheit über Gott, das Leben, den Tod, den Himmel oder die Hölle, die Wahrheit über den Menschen, die Sünde, Christus, die Engel, den Heiligen Geist, die Stellung des Gläubigen, das Fleisch, die Welt oder was auch immer verkündigt. Das hört man kaum noch. Der Schrei eines Christen sollte sein, gebt mir die Wahrheit. Deshalb haben wir schon oft darüber geredet, die Prinzipien eines Textes zu ermitteln. Ihr nehmt einen Text, ihr findet heraus, was er sagt und dann werdet ihr sehen, was er bedeutet. Ihr entlockt dem Text eine göttliche Wahrheit und ihr verankert diese Wahrheit in den Köpfen eurer Leute, indem ihr diese Wahrheit auf ungefähr 10 verschiedene Art und Weisen ihnen einhämmert. Hey, das ist letztlich, was ich mache. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, das versuche ich immer zu machen. Auf unterschiedliche Art und Weisen eine Wahrheit in eurem Kopf zu verankern und sie da einzuhämmern. Darum geht es. Nun, es gab eine Zeit, als Pastoren Theologen waren. Heutzutage bin ich mir da nicht mehr so sicher. Pastoren sind eher Entertainer und Manager. Wenn Leute zusammengerufen werden, über die Bibel zu diskutieren, denkt man nicht mal mehr an Pastoren. Und Leute, das reflektiert nicht unbedingt einen Mangel an Pastoren, Es ist nur so, dass sie unter Pastoren nicht nach Leuten suchen, die mit der Schrift umgehen können. Klare biblische Lehre bei der Predigt ist verloren gegangen, aber Menschen brauchen Antworten, fundierte Antworten aus dem Wort Gottes. Leute, wir sind dazu verpflichtet, biblische Schlussfolgerungen zu ziehen, Lehre zu bringen, auf die die Menschen ihr Leben bauen können. Ihr baut euer Leben auf die Bibel, auf die Wahrheiten des Wortes Gottes. Und ich glaube, wir müssen das Wort Gottes lehren und es mit Grundsätzen lehren, die göttliche Wahrheiten sind, die grundlegend für das Leben sind. Das ist unverzichtbar. Wenn ihr also etwas über Engel wissen wollt, sollte es eine Wahrheit geben, die spezifisch und klar zur Frage der Engel ist. Wenn ihr irgendwas über Dämonen wissen wollt, dann sollten wir in der Lage sein, etwas zu bestimmen, was die Bibel darüber lehrt. Wir legen also immer fundierte Inhalte fest. Es gibt eine vierte Sache, die nicht verhandelbar ist und zu dem Skelett gehört. Nun, ich weiß, ihr wisst diese Dinge, aber ich möchte euch, wie gesagt, daran erinnern. Die vierte Sache ist persönliche Heiligung. Persönliche Heiligung. Ich fürchte, wir sind alle Opfer einer absolut unheiligen Gesellschaft. Und es ist wirklich erdrückend, inmitten dieser Gesellschaft zu leben. Der Schmutz und Unrat und Müll, der unentwegt ausgestoßen wird, nicht nur philosophisch, sondern auch unmoralische Dinge, die den Verstand verunreinigen und von Gott weglocken, ist einfach überwältigend. Es gibt eine Fülle davon. Es ist in unserer Gesellschaft wie mit einem zerbrochenen Abwasserkanalisationsrohr, das vollkommen zerschmettert ist und jetzt alles mit Unrat überschwemmt. Alles, überall ist der Schmutz hingelangt. Ob es im Fernsehen ist, ob es in der Musik ist, im Internet oder in unseren Schulen. Die Verderbtheit der Menschen wird überall sichtbar. Und hört mir gut zu. Wir müssen persönlich Grenzen ziehen. Wenn es um persönliche Heiligung geht, wir müssen vorsichtig sein, welchen Dingen wir uns selbst und unseren Kindern und die Menschen um uns herum aussetzen. Wir können nicht ständig ins Kino rennen und uns alles ansehen, was es gibt und Müll und Schrott lesen und uns all dem aussetzen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Wir sind zu einem reinen Leben berufen und darüber gibt es nichts zu verhandeln. Keine Kompromisse. Wir können dabei keinen Kompromiss eingehen. Wir wollen diesen Standard der Heiligkeit und Reinheit bekräftigen. In 2. Korinther 7, 1 heißt es, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Leute, das wollen wir bekräftigen. Deshalb praktizieren wir auch Gemeindezucht. Deshalb gehen wir zu jemandem, der sündigt. Ihr müsst zu ihm gehen. Ihr müsst zu ihm gehen. Ich muss zu ihm gehen. Ich muss gehen, wenn ich es sehe. Du musst gehen, wenn du es siehst. In der Gemeinde kann man sich nicht isolieren. Wir gehören zum Leib Christi und so gehörst du zu mir und ich zu dir. Und gemeinsam gehören wir unserem Herrn. Nun, es kommt wiederholt vor, dass mir jemand sagt oder schreibt, ich möchte dir Folgendes mitteilen, jemand in der Gemeinde hat dieses oder jenes oder sonstiges getan. Ihr Lieben, wenn du oder dein Bruder gegen dich gesündigt hast, dann gehst du zu diesem Bruder. Verleumde diesen Bruder oder Schwester nicht gegenüber einem anderen. Ich akzeptiere deine Aussage nicht, wenn du ein Problem hast. Geh zuerst zu dieser Person. Löse das Problem und wenn du es gelöst hast, brauche ich das nicht mal zu wissen. Aber du beschuldigst keinen Mitdiener Christi mir gegenüber, mit dem du noch nicht einmal selber gesprochen hast. Das müssen wir uns unbedingt hinter die Ohren schreiben. Wir wollen einfach, dass die Gemeinde rein ist. Und deshalb wollen wir diese Dinge natürlich liebevoll behandeln. Wirklich liebevoll, in Liebe. Im Bereich der persönlichen Heiligung können wir sehr leicht sehen, wie viel wir auf diesem Gebiet verloren haben. Ich meine, wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus, das jene Heiligung kultiviert? Wie sieht es aus? Wie steht es mit deinem persönlichen Studium von Gottes Wort? Wann sitzt ihr nieder und denkt über das Wort Gottes nach? Wann tut ihr das? Wo steht ihr in Bezug auf eure Heiligung? Wo stehen wir in Bezug auf eure wahre Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Seht ihr, es geht nicht nur um eure Leiter. Es geht auch um uns, ja, sicherlich. Es geht auch um mich und jeden anderen Leiter, aber auch um euch, Leute. Nicht nur ich studiere das Wort, ihr müsst auch das Wort. Ihr müsst darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Ihr müsst ihn lieben. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und einfach ein halbherziges christliches Leben führen und erwarten, dass Gottes Werke und auf Gottes Weise verrichtet werden. Lasst uns das nicht tun. Lasst uns ein heiliges Leben führen. Fünftens, zum Abschluss. Ein fünfter Punkt, der zum Skelett gehört, ist geistliche Autorität. Geistliche Autorität. Ich glaube von ganzem Herzen, dass eine Gemeinde begreifen muss, dass es eine Autorität über die Menschen in jener Gemeinde geben muss. Und diese Autorität ist immer Christus, der das Haupt ist und der seine Herrschaft durch gottesfürchtige Älteste ausübt. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Leute, das habe nicht ich mir ausgedacht. Das haben sich nicht die Presbyterianer ausgedacht. Es ist das, was die Bibel sagt. Die Ältesten herrschen im Herrn über euch. Ganz so einfach ist das. Sie haben Autorität. Nun, natürlich kann diese Autorität missbraucht werden. Und es gibt Männer, die diesen Platz der Autorität einnehmen und sie ausüben, als sei es Autorität, die ihnen durch ihr Amt oder durch ihre eigene Persönlichkeit verliehen wurde. Aber das ist es nicht. Es ist die Autorität des Wortes Gottes in den Händen eines gottesfürchtigen Mannes. Mit anderen Worten, ich habe keinerlei Autorität, euch zu sagen, oh, ich will ein paar rote Stühle haben. Ich möchte einen Orangenteppich haben. Das ist überhaupt nicht meine Autorität. Oder zu sagen, hey, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich will mehr Urlaub. Oder ich verlange, dass die Wände grün gestrichen werden. Ich habe keinerlei Autorität über derartige Dinge. Die einzige Autorität, die ich habe, besteht darin, das Wort Gottes zu verkündigen und anzuwenden. Stimmt's? Das ist die Autorität, die Gott mir verliehen hat. Und wenn ein Mann darüber hinausgeht, verletzt er diese Autorität. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, da hat er Autorität. Und manche Leute sind wirklich wahnhaft in dieser Hinsicht. Vor vielen Jahren auf dem Missionsfeld wurde mir gesagt von dem damaligen Missionsleiter, hey Dieter, du mit deinen Ältestenschaft, ich glaube, das ist deutsches Denken, aber in Amerika machen wir das anders. Ja? Oder ein evangelikaler Autor schreibt, Zitat, die neutestamentlichen Ältesten hatten eine apostolische göttliche Lehrautorität, die es heute nicht mehr gibt. Daher sind die Aussagen über die Ältesten bzw. Gemeindeglieder nicht auf heutigen Amtsinhaber übertragbar. Dies betrifft vor allem Aussagen über die Autorität und Vollmacht von Ältesten. Zitat Ende. Leute, diese Aussagen und die Schlussfolgerung ist verkehrt. Die Wahrheit ist, dass manche Menschen sich einfach keiner geistlichen Autorität unterordnen wollen. Zu ihren Gunsten können wir vielleicht noch sagen, dass sie vielleicht in ihrem Verständnis abgestumpft sind, weil manche Menschen ihre Autorität missbraucht haben. Aber die Gemeinde muss verstehen, dass Gott ihr gottesfürchtige Männer gegeben hat, die die Autorität haben, Jesus Christus durch Vorbild und Verhaltensmaßregeln in dieser Gemeinde zu repräsentieren. Und die Gemeinde muss sich ihrer Leiterschaft liebevoll unterordnen, auch wenn diese Leiterschaft, und ich weiß es genau, nicht fehlerlos und perfekt sein wird. Wisst ihr was? Wir beten ständig, dass wir so bibeltreu wie möglich sein mögen. Wir wissen allerdings, dass wir auch manchmal versagen. Jemand sagte einmal, der einzige Unterschied bei Christen in der Armee ist, dass sie ihre Verletzten erschießen. Und das soll bedeuten, wenn jemand im Leib Christi etwas falsch macht, wird er manchmal gnadenlos angegriffen. Leute, es ist letztlich keine Katastrophe, etwas falsch zu machen, wenn man es bekennt und den richtigen Weg einschlägt. Aber es ist falsch, wenn ihr fortfahrt, etwas Falsches zu tun. Und wenn etwas getan wird, das nicht so ist, wie es sein sollte, werden wir das als Erste wissen wollen und dann den richtigen Weg einschlagen, um den Herrn die Ehre zu geben. Das ist doch unser Anliegen. Aber wir müssen verstehen, dass der Gemeinde Menschen gegeben worden sind, die unsere Leiter sein sollen. Und wisst ihr was? In 1. Thessalonicher 5 heißt es, wir sollen jene Leute anerkennen und sie um ihrer Werke willen umso mehr in Liebe achten. Hebräer 13 fordert uns auf, uns ihnen unterzuordnen, da sie über unsere Seelen wachen. Folgt ihrem Beispiel. Was haben wir also gesagt? Wenn die Gemeinde der Leib Christi sein soll, muss sie die richtige Grundstruktur haben. Sie muss eine hohe Sicht Gottes haben und nach folgendem Streben, Gott zu erkennen, ihn zu erkennen und nochmals ihn zu erkennen. Und in ihrem Bestreben, ihn zu erkennen, muss sie eine hohe Sicht der Schrift haben, denn das ist der einzige Ort, wo wir Gott erkennen können. Wir werden also diese hohe Sicht der Schrift haben und uns der klaren biblischen Lehre verpflichten, gesunder Lehre und persönlicher Heiligung. Und wir werden unsere Seelen der Fürsorge derjenigen unterordnen, die uns im Herrn in geistlicher Autorität vorstehen. Wenn diese fünf Dinge in der Gemeinde nicht funktionieren, sind alle anderen Dinge, die wir tun, kurzfristig und oberflächlich. Denn dies sind wesentliche Dinge. Leider ist die durchschnittliche Dienstzeit eines Pastoren in einer Gemeinde sehr geschrumpft. Ich glaube, in Amerika ist es 2,6 Jahre. Es dauert allerdings Jahre, um ein derartiges Fundament zu bauen. Und das ist das Skelett. Wir haben noch nicht einmal die inneren Organe und die Muskeln und das Fleisch angesprochen. Leute, ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich persönlich mein Leben dazu verwenden werde, so Gott will, um hier zu leben, um das aufzuopfern, und ich könnte darüber nicht glücklicher sein. Für mich beginnt das Abenteuer mit dieser Gemeinde des Herrn gerade erst. Ich weiß, wir stehen eigentlich erst am Anfang, und ich bin gespannt, was der Herr tun wird. In dieser Gemeinde, Leute, in dieser Gemeinde steckt mein Herzblut. Ich glaube, Gott hält eine großartige Zukunft für uns bereit, wenn wir sehen können, wo uns der wahre Krieg erwartet. Wenn wir uns zu den wahren, grundlegenden Dingen bekennen. Und das bedeutet, ihr müsst das tun. Ihr seid unsere Hoffnung. Lasst uns zusammen beten.